Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Anne Reischmann. Hallo Anne.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist heute. Für dich steht ja am Wochenende ein großes Rennen an, die T100 in London. Wie fühlst du dich gerade so kurz vor dem Rennen?
Noch fühle ich mich eigentlich ganz gut. Wir sind gestern hier in London angekommen und ja, alles geklappt. Bisher habe ich noch nichts vergessen. Ich habe kurz gedacht, ich hätte keinen Badeanzug dabei, aber ich habe doch noch einen gefunden. aber nee, alles gut gegangen und mache jetzt dann die ersten Einheiten heute und ja, freue mich dann, wenn es am Samstag für uns losgeht.
Sehr schön. Ich glaube, groß vorstellen muss ich dich nicht mehr. Du bist dreimal Zehnte geworden bei der 73 WM beim Ironman Portugal. Im vergangenen Jahr bist du Zweite geworden. Dieses Jahr Vierter bei der Challenge Rot. Gibt es einen Erfolg, auf den du am meisten stolz bist?
Also so jetzt ein Ergebnis, wo ich sage, das ist das, was mir am wichtigsten ist, habe ich eigentlich nicht. Wobei ich sagen muss, dass der 10. Platz bei der 73 WM 2022 für mich vielleicht der wichtigste war, weil ich eine Saison hatte, die extrem schwierig war und ich mega unsicher war vor dem Rennen, wie das dann sein wird. Und ja, da habe ich mich, glaube ich, selber am meisten überrascht.
Du hast ja im Oktober schon die Quali für Nizza beim Ironman Portugal geholt. Wie viel Sicherheit hatte das schon für die Saisonplanung in diesem Jahr gegeben?
Ja, ziemlich viel. Also ich bin in Portugal ins Ziel gelaufen, dachte, juhu, jetzt kann ich Challenge Rot machen auf jeden Fall. weil ja, ich natürlich wollte ich die Ironman WM machen und mich dafür qualifizieren. Und ich wusste aber auch, dass ich jetzt, wo ich noch nicht so viel Erfahrung über die Distanz habe, nicht unbedingt 3 oder 4 Langdistanzen machen möchte in einem Jahr. So gesehen war schon eher die Abwägung, entweder muss ich nochmal versuchen, mich zu qualifizieren in 24 oder ich bin schon qualifiziert und dann kann ich Rot machen. Von dem her war ich relativ früh klar, dass ich dann Rot machen kann. Auch als ich irgendwie abgezeichnet habe, dass ich nicht einen Vertrag für die T100-Serie bekomme. Ja, war natürlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber gibt es einem auch irgendwie mehr Freiheiten, was für Rennen man machen möchte. Und ich so die Mischung aus wirklich hochprofessionellen Rennen, wie wir sie bei jetzt der T100 haben, aber auch bei den stimmungsvollen Rennen wie Rot, ist irgendwie eigentlich ganz cool, so eine Mischung machen zu können.
Also war Rot für dich schon so ein Bucketlist-Race, was du unbedingt mal machen wolltest?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr zugeguckt und dann am gleichen Abend meinem Trainer geschrieben, hey, eigentlich möchte ich unbedingt nächstes Jahr in Rot starten und es war auch sehr besonders.
Aber hast du dir vor dem Ironman Portugal schon irgendwie viel Druck gemacht, dass es jetzt mit der Nizza-Quali klappen muss? Oder bist du da eher entspannt an die Sache rangegangen? Es war ja auch erst deine zweite Langdistanz.
Ja, das ist richtig. Und es war auch, also für mich war es war zwar die zweite Langdistanz, aber die erste, die ich auch irgendwie richtig vorbereitet habe und auch ein konkretes Ziel hatte. Und das war schon die Quali. Also ich habe mir da jetzt also nicht Druck gemacht, dass der mich irgendwie hindert, aber ich wäre schon enttäuscht gewesen, wenn das Nizza nicht geklappt hätte und so ein bisschen Druck brauche ich auch immer, also ich schon immer auch gut zu wissen, wofür man kämpft und dass einem das auch ein bisschen Ansporn gibt im Rennen, wobei ich sagen muss, ich bin im Rennen, ich bin nicht so geraced, sondern ich habe echt einfach meinen Plan abgearbeitet und habe mich auch nicht beirren lassen durch irgendwelche anderen. Also ich bin da in der ersten Radrunde eigentlich gar nicht, konnte ich gar nicht aufschließen oder erst super langsam auf die anderen und Boden gut machen. Und das hat mich da gar nicht so arg gestört, sondern ich habe einfach meinen Plan gemacht. Aber wir hatten schon erhofft, dass wenn ich diesen Plan so machen kann, wie wir uns das vorstellen, dass es dann auch für die Quali reicht und ja, schlussendlich war es dann auch so. Und Marjolaine war einfach nochmal deutlich besser an dem Tag.
Du hast ja gerade schon gesagt, irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass du keinen festen Vertrag für die T100-Tour bekommst. Hattest du dann für deinen Saisonstart am Anfang des Jahres schon grobe Pläne oder hast du da schon irgendwie auf eine Wildcard spekuliert für die ersten Rennen?
Ich hab schon spekuliert, gerade auf Singapur. Ich habe auch alles gebucht, bevor ich die Wildcard hatte.
Okay, das ist selbstsicher.
ich habe vermutet, dass relativ viele Frauen Singapur auslassen, einfach weil es weit weg ist, ja, es einfach auch von der Anpassung her ein bisschen aufwendiger ist zum Vorbereiten als jetzt ein Rennen wie London oder Ibiza. Und ich wusste schon auch, dass ich von meinem Ranking her recht gute Chancen habe, reinzukommen, wenn eben ein paar Leute absagen, also nach der Weltrangliste, ja. Wenn die so mit ihm vorgehen. Und deshalb war ich schon optimistisch, dass es klappt, aber ich habe die Erleichterung, als dann die Mail kam, war natürlich groß.
Du warst ja auch schon im vergangenen Jahr in Singapur am Start, haben dir die klimatischen Bedingungen da also keine Angst gemacht, dass du ein Rennen auf jeden Fall nicht mehr machen wolltest?
Ja gut, im Jahr vorher ist ziemlich schief gegangen, wenn ich ehrlich bin. Das lag allerdings, glaube ich, nicht so an der Hitze, sondern ich habe einfach meine Kohlenhydrate verloren auf dem Rad und bin richtig schön hops gegangen beim Laufen, so wie es im Bilderbuch steht. Und da hatte ich deshalb auch schon noch eine Rechnung offen mit Singapur machen. Und ja, deshalb habe ich mich riesig gefreut, als es geklappt hat. Und so Hitze allgemein finde ich eigentlich, also ist natürlich was anderes, aber ist was ich, glaube ich, ganz gut kann. Und vor allem, wenn man gut vorbereitet ist. Und ich war sowohl 23 in Singapur schon vorher im Phuket im Trainingslager und das wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall auch machen und gerade mit Emo zusammen einfach noch ein Trainingslager machen. Hatte ich auch so Lust drauf und ich habe dann als Backup ja den 70.3 Cebu auf den Philippinen noch geplant gehabt, sodass ich zumindest ein Rennen am Ende von dieser Reise habe und jetzt schlussendlich waren es zwei und es hat echt mega Spaß gemacht.
Ja, kannst du noch einmal vielleicht kurz ins Detail gehen, wie das Rennen in Singapur für dich lief und wie zufrieden du dann auch mit dem 6. Platz am Ende warst?
Ja, also ich war ziemlich zuversichtlich, dass ich ein gutes Rennen machen kann, weil ich die Trainingseinheiten davor sehr gut liefen und ich auch mit der Hitze gut klarkam. Ich war ein bisschen verunsichert wegen der Wassertemperatur. Weil ich eben in Phuket auch schon sehr viel im heißen Wasser geschwommen bin und ich das extrem schwierig fand. Und wenn man da irgendwie einmal so einen kritischen Punkt erreicht, fand ich es mega schwierig, sich wieder irgendwie runterzukühlen. Und ich bin dann ein paar Mal auch bei den Schwimmeinheiten einfach aus dem Wasser rausgeklettert, um mich irgendwie abzukühlen, weil im Wasser kann man ja nicht richtig abkühlen. Und dann war die Wassertemperatur 30,9 und kurz bevor... Also ab 31 wäre gekürzt worden und da hatte ich mega Respekt vor und es hat sich dann auch ein bisschen im Schwimmen wiedergespiegelt. Ich bin, also eigentlich kann ich mir nicht erlauben, defensiv zu schwimmen, aber ich bin dort schon defensiver geschwommen, weil ich einfach Sorge hatte, ich verballer mich hier schon im Schwimmen und kann dann gar nichts mehr auf dem Rad und beim Laufen und bin dann schon mit großem Rückstand aufs Rad gestiegen. Aber nicht als Letzte, als Vorletzte. Aber ja, ich weiß auch nicht, das hat mir gar nicht so viel ausgemacht, sondern ich habe mich gefreut aufs Radfahren. Das lief richtig gut, habe gute Beine gehabt und bin eigentlich sehr schnell an andere aufgefahren. Man hat schon gesehen, dass es ein paar Frauen gab, die mit der Hitze wirklich gestruggelt haben, die ich relativ schnell hatte und konnte mich dann Schritt für Schritt beim Radfahren vorarbeiten. Ich hatte leider ein Mechanical, dass ich bei einer Bodenwelle meine Extensions gelöst haben. Und ja, da musste ich eine halbe Runde, konnte ich nicht in Aero fahren. Und bis ich eben beim Mechanic war, ist mega, mega toll, dass man hier auf jeder Runde eben einen Bike Mechanic hat. Und habe dort schon, als ich an den das erste Mal vorbeigefahren bin, das war so bei so einem Ort ein Werkstück zugerufen, was das Problem ist und was ich für ein Werkzeug brauche. Und dann hatten die das auch mega schnell gelöst. Da war ich sehr, sehr dankbar, dass die da so schnell und professionell reagiert haben. Und ich bin dann, glaube ich, als 7. vom Rad gestiegen. Und ja, laufen war dann, eigentlich war mein Plan, die erste Runde defensiv anzulaufen und in der zweiten und dritten ein bisschen zu beschleunigen. Im Endeffekt war die erste Runde meine mit Abstand schnellste Runde. Und ich bin... Schritt für Schritt langsamer geworden, aber da habe ich dann schon echt mit der Hitze doch zu kämpfen gehabt, aber ehrlich gesagt, es ging, glaube ich, allen ähnlich, also es war auch von der, was, wenn man die Geschwindigkeiten sich anguckt, es war kein schnelles Rennen mehr bei uns um Platz 4, 5, 6, 7 und ja, dann bin ich 6. geworden und ich habe mich schon riesig gefreut. Anfang des Jahres habe ich mal gedacht, ach, irgendwie wäre es mal richtig cool, in die Top 5 zu kommen bei so einem großen Rennen. Das habe ich knapp verpasst, aber es war an dem Tag auch alles, was ging. Also ich bin echt fix und fertig gewesen im Ziel.
Dann hast du gerade schon gesagt, du hast dann noch den 73 auf den Philippinen gemacht und bist dann da Zweite geworden. Dann hattest du vor der Challenge Rot ja noch den 73 Rapperswil als Vorbereitungsrennen eingeplant, bist aber nicht ins Ziel gekommen. Bei Instagram hast du davon gesprochen, dass viele Dinge nicht nach Plan gelaufen sind. Was genau hast du da gemeint?
Ja, eigentlich wollte ich kein Rennen machen vor Rot. Und dann habe ich relativ kurzfristig doch gesagt, ich mache Rappi, einfach weil es ist bei uns super nah und ich kenne die Strecke und es ist eigentlich kein Aufwand. Und ich wollte das auch mal versuchen, einfach aus dem Training rauszumachen. Das habe ich bisher so auch noch nie gemacht. Und ich muss sagen, dass ich mich so vom Körperlichen her ganz gut gefühlt habe. Aber ich habe halt viele Dinge, die ich sonst in der Wettkampfwoche nicht machen würde, habe ich trotzdem gemacht. Also ich habe noch einige Termine gehabt. Ich bin direkt nach dem Rennen ins Trainingslager gefahren. Und ja, jeder, der ins Trainingslager fährt, weiß wahrscheinlich, dass die Tage vorher schon noch mal ein bisschen stressiger sind, weil man noch ein paar Sachen einfach erledigen muss und organisieren muss. Und ich habe dieses Rennen da irgendwie immer ausgeblendet und war einfach mental nicht bereit, so richtig zu kämpfen und einfach alles zu geben. Und im Nachhinein glaube ich, dass ich vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen hätte können. Und ich mit meiner Taktik oder mit meiner ja nicht ganz optimalen Vorbereitung da vielleicht doch ein okayes Rennen machen hätte können. Aber dann ist noch meine Schaltung ausgefallen. Und ich habe relativ früh am Rad dann sehr viel Zeit verloren und war super weit hinten. Und ja, ich muss sagen, fürs Radfahren habe ich mich noch irgendwie durchgekämpft, obwohl ich meine Lust nicht mehr so groß war, aber beim Laufen habe ich dann einfach ja nicht ausgehalten und bin schlussendlich ausgestiegen, also es ist mir nicht leicht gefallen und auch damit umzugehen ist mir nicht leicht gefallen, weil das eigentlich gegen alle meine Werte verstößt, die ich so habe. Ich finde, wenn man was anfängt, dann muss man es auch fertig machen und ja, trotzdem ist es jetzt so passiert und ich muss damit leben und es ja, ich habe da schon auch, glaube ich, einiges draus gelernt und weiß jetzt, ich mache einfach so Rennen nicht mehr. Also wenn ich an der Startlinie stehe in Zukunft, dann möchte ich bereit sein, auch was zu riskieren und zu kämpfen und nicht irgendwie auf Sicherheit Abfahrten runterzufahren, weil ich Sorge habe, ich könnte mein Trainingslager gefährden. Also das ist halt, ja, so funktionieren Rennen für mich eigentlich nicht. Und ich hätte das gern früher gewusst, wenn ich ehrlich bin, und hätte das gern. Oder es wäre mir lieber gewesen, ich hätte die Erfahrung nicht machen müssen, aber schlussendlich ist es jetzt so passiert. Und ja.
Hattest du dann trotzdem ein gutes Gefühl für Rot oder hast du dir dann irgendwie Stress gemacht deswegen?
Kurz habe ich mir schon Stress gemacht, weil ich ein bisschen Sorge hatte. Man sagt ja schon auch, wer einmal aufgibt, der gibt immer oder immer wieder auf. Und es gibt in jedem Rennen mal eine Situation, wo man denkt, boah, es ist so mühsam und könnte ich nicht einfach hier anhalten und einfach mich mal hinsetzen. Und ich hatte schon Sorge, dass mir das vielleicht wieder passiert. Auf der anderen Seite wusste ich auch, bei Rot oder bei Wettkämpfen, die wirklich, auf die ich mich speziell vorbereitet habe, die mir wichtig sind, wo ich so viel investiert habe, da hält mich eigentlich auch ein Mechanical nicht auf. Also da guckt man, was man machen kann, ob man es irgendwie reparieren kann und dann kämpft man weiter und ja, deshalb war ich dann je länger oder je weiter das Rappers wieder weg war, desto zuversichtlicher bin ich auch wieder geworden, was meine mentale Stärke im Rennen auch angeht.
Dann hast du es ja gerade schon angesprochen, das war dein erster Start in Rot und so ein Bucketlist-Race für dich. Wie hast du so die Stimmung in den Tagen vor dem Rennen dort erlebt, auch wenn du es im Jahr davor schon immer mitbekommen hast?
Ja, es ist einfach Wahnsinn. Also ich hatte so ein Grinsen ja schon die Tage vorher im Gesicht, weil ja alle, also so viele Menschen, die man aus der Trail-Szene irgendwie kennt oder irgendwo mal schon getroffen oder eine Mail geschrieben hat, waren irgendwie da und alle waren auch gut drauf und haben sich gefreut, dass das Rennen da ist. Und also so die Stimmung war an sich einfach mega positiv und ich habe versucht, das irgendwie alles aufzusaugen und gleichzeitig aber auch nicht zu viel Energie auf der Expo schon zu lassen, sondern immer mal wieder auch mich zu Hause hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen und mich auch aufs Rennen zu fokussieren, weil ich lasse mich da manchmal schon gerne verleiten und bin überall unterwegs und versuche irgendwie alles mitzunehmen und dann am Abend merke ich, oh, meine Beine sind ganz schön müde. Also da so eine Balance zu finden, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ja, auch eben, wenn man dann so die Menschenmengen sieht, die einchecken und es geht irgendwie allen gleich. Alle sind irgendwie voller Vorfreude und aufgeregt und auch so ein kleines bisschen unsicher vielleicht, weil ich finde, das Besondere bei Langdistanz ist eben, dass man es so nie im Training am Stück einfach macht. Also man macht Teildisziplin, aber ich bin in meiner Vorbereitung nie irgendwie 180 Kilometer Rad gefahren und natürlich auch nie 42 gelaufen und am Stück sowieso nicht. Deshalb ist immer so ein bisschen auch eine Unsicherheit bei allen da und das finde ich eine super coole Stimmung irgendwie.
Ja, dann bist du Vierte geworden. Kannst du vielleicht auch einmal so ein kurzes Race-Recap machen?
Ja, also ich bin, Schwimmen war eigentlich okay. Es war so, wie ich halt gerade schwimme. Ich habe jetzt keinen großen Fehler gemacht und bin auch ziemlich hart losgeschwommen. Ich war in anfangs eine Vierergruppe, gegen Ende haben wir uns ein bisschen aufgesplittet, aber ich glaube, ich bin auf Platz 9 aufs Rad gestiegen, schon relativ weit hinter Anne und ich glaube 3 Minuten hinter Laura oder 3,5, irgendwie sowas. Und auf dem Rad war ich dann super lang alleine. Ich habe dann mich auf Platz 5 vorgearbeitet, aber hatte jetzt nie irgendwie eine Hilfe, wo man sich die Führungsarbeit hätte irgendwie teilen können, bis ich dann von den schnellen Age-Groupern eingeholt wurde. So, das waren vielleicht 40 Kilometer Verschluss ungefähr. Da kam dann der erste Zweierzug von hinten. Und dann im Solara Berg in der zweiten Runde bin ich dann von einer noch größeren Gruppe eingeholt worden. Ja, Stimmung, also auch wenn ich eben viel alleine war, so lange allein ist man eigentlich nie auf der Strecke, weil ja doch überall Menschen stehen und anfeuern. Und es war schon, ja, Solara Berg war vor allem das erste Mal, war echt richtig genial. Das ist, glaube ich, ein Moment, den ich mein Leben lang nicht mehr vergesse. Und beim Laufen bin ich auch, also ich wollte unbedingt aufs Podium, das war mein großes Ziel. Und bin deshalb auch sehr risikoreich losgelaufen, weil ich wusste, wenn ich eine Chance haben möchte, die ist sowieso nur klein, ich war 7 Minuten hinterm Podium, dann muss ich jetzt wirklich den Turbo zünden und ich glaube, die ersten 10 Kilometer knapp unter 4 losgelaufen und habe hinten raus natürlich schon ein bisschen auch dafür gebüßt, aber konnte mich dann auf Platz 4 vorarbeiten, bin dann mal wieder kurz überholt worden, war 5. wieder zurück überholt, 4. und ja, ich habe gemerkt, wir kommen immer näher ran an die Els, aber Platz 5 kam ja auch immer wieder näher ran an mich und so war es ein bisschen stressiger Zieleinlauf, wenn ich ehrlich bin. Aber auch ein, ja, sehr, sehr schöner. Also es ist so cool, wenn man ins Ziel einläuft mit den, in dem Stadion und weiß, man hat es geschafft. Man hat die Leistung, auf die man irgendwie im Training trainiert hat und die man sich erhofft hat, nicht nur geschafft, sondern ich habe sie auch ein bisschen übertroffen beim Laufen vor allem. Und gleichzeitig war ich auch, also ich war super kaputt im Ziel. So eine ganze bunte Mischung an Gefühlen und Emotionen und gleichzeitig war ich schon auch ein bisschen enttäuscht, weil eben ich mein großes Ziel dann doch verpasst habe einfach und ja, aber insgesamt super positiv.
Du hattest ja die 9. beste Schwimmzeit, ist das ein Schritt in die richtige Richtung für dich, würdest du sagen?
Also ich fühle mich im Schwimmen eigentlich immer besser und ich habe auch, also ich sehe es auch im Training, dass ich mich verbessere. Das Problem ist halt, dass sich die anderen auch immer verbessern und ich somit gerade nicht, mir ist gerade nicht so richtig gelingt, die Lücke nach vorne zu schließen und in die Gruppe um eine Laura, um eine Els irgendwie reinzukommen, was für mein Rennen natürlich nochmal ganz andere taktische Möglichkeiten dann ergeben würde. Aber ja, ich schwimme viel, ich habe einen guten Schwimmtrainer, der auch vielen anderen schon schnelles Schwimmen beigebracht hat und ich merke auch, wie es funktioniert, aber ich kann auch nicht, ich will auch nicht beim Laufen und beim Radfahren irgendwelche Abstriche machen, ich will auch da Zeit und Energie haben, weiterzuarbeiten und es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Auf der anderen Seite denke ich auch, na gut, wenn ich im Schwimmen eine Minute schneller schwimme, dafür beim Radfahren dann weniger fit bin, ist auch die Frage, wie viel das bringt. Von dem her sehe ich jetzt auch nicht ein, irgendwie mal 2 Wochen lang nur zu schwimmen und gar nicht Rad zu fahren oder zu laufen. Das kann man vielleicht mal im Winter machen, aber jetzt gerade halt auch nicht. Von dem her nehme ich so, wie es kommt und versuche aber einfach auch meine positive Einstellung, die ich inzwischen habe, eigentlich beim Schwimmen auch irgendwie weiter mitzunehmen und auch ins Training mitzunehmen und versuchen, Schritt für Schritt mich ranzuarbeiten.
Ja, dann hast du auch geschrieben, dass dich dein Lauf selbst überrascht hat. 2:50 bist du gelaufen. Einfach, weil du nicht mit so einer Zeit gerechnet hast oder weil du vielleicht nicht so confident in deine Laufform warst?
Ja, also in Portugal bin ich glaube ich, 2:57 gelaufen. Und ich hatte mir danach dann so ein Ziel aufgeschrieben, eine Zielzeit aufgeschrieben von 2:52. Und dann haben wir im Training auch gesehen, dass ich die langen Läufe oder die wettkampfspezifischen Einheiten eigentlich schon tatsächlich in Richtung 2:52 irgendwie machen kann. Und der Plan war auch so, auf die Zeit irgendwie anzugehen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich 2:50 laufe. Ich meine, Rot ist ein schneller Kurs, wobei eigentlich weiß ich nicht, ob er so schnell ist, weil der Büchenbach hoch und wieder runter ist einfach richtig ätzend, wenn man ehrlich ist. Sowohl hoch und aber runter eigentlich genauso, weil man ist koordinativ einfach auch nicht mehr so auf der Höhe bei Kilometer 36, dass man es da richtig laufen lassen kann. Und natürlich die kühleren Bedingungen waren fürs Laufen schon echt ideal, aber ja, ich glaube, weiß nicht, wie viele Leute mir vorher auch eine 2:50 zugetraut hätten.
Aber insgesamt würdest du sagen, so von der Stimmung her und vom Erlebnis hat das Rennen schon deine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen, so wie ich das schon rausgehört habe?
Ja, also stimmungstechnisch ist echt ein Erlebnis und ein tolles Event. Es ist ein bisschen schade gewesen, dass sich die verschiedenen Gruppen, also aus Profimänner, Profifrauen, Altersklassenmänner auf dem Rad vermischen und einfach schon auch das Rennen meiner Meinung nach ein bisschen beeinflussen. Mhm. Weil ich habe schon auch gesehen, als ich dann eingeholt worden bin, ich habe deutlich geringere Wattwerte gehabt als davor. Aber so, ja, stimmungstechnisch ist echt ein super, super cooles Event.
Jetzt bist du seit gestern in London. Wir nehmen diese Folge am Mittwoch auf. Hattest du schon eine Möglichkeit, dir die Strecken anzugucken?
Nee, nicht richtig. Also Schwimmen ist direkt hier am Hotel. Ich weiß allerdings nicht so ganz genau, wie der Kurs dann ist. Also es sind Bojen drin, aber ich glaube, die sind nicht für uns.
Gestern 2 4x-Runden, kann ich dir sagen.
Ja, genau. aber ich glaube, wir schwimmen unter der Brücke durch, so wie ich das auf der Karte gesehen habe. Und wir haben am Freitag noch einen Testschwimmen hier. Aber ich habe gestern eben schon eine riesengroße Gruppe gesehen, die ins Wasser gegangen ist von Altersklassenathleten. Das gibt schon mal ein gutes Gefühl, dass die Wasserqualität hier gut ist, dass man hier problemlos oder sorgenfrei schwimmen kann. Und Rad schaue ich jetzt nach unserem Podcast gleich noch an. Und Laufstrecke habe ich auch noch nicht angeguckt. Also noch weiß ich relativ wenig von der Strecke.
So von der Streckenführung auf den Karten, wie findest du die Strecke? Erscheint alles schon so ein bisschen eintönig, oder?
Ja, es ist wahrscheinlich, es hat jetzt nicht irgendwie was total Besonderes auf der Strecke. Es ist, glaube ich, relativ flach, es ist relativ schnell. Aber ehrlich gesagt freue ich mich da auch drauf. Also ich mag es eigentlich, ich mag schon auch gern bergig, aber ich habe jetzt auch nichts gegen eine flache, schnelle Strecke, wo man einfach auch gut Power aufs Pedal bringen muss und aerodynamisch sein muss. Und es hat ein paar Kreisverkehre. Mhm. Und 2, 3 Kurven, die man sich vielleicht noch anschauen könnte. Aber so richtig technisch anspruchsvoll ist es jetzt nicht. Und aber es sind jetzt die PTO-Rennstrecken eigentlich nie gewesen. Es sind schon eher einfach eine kleine Runde und out and back. Wobei manchmal finde ich das auch ganz cool, wenn man einfach sieht im Rennen, wo man steht. Mhm. Und gerade für mich, die doch immer von hinten irgendwie versuchen muss aufzuholen, ist es natürlich cool zu sehen, komme ich ran, wo treffe ich mich immer wieder mit den Leuten, kann ich Boden gut machen. Das im besten Fall motiviert das natürlich.
Also es ist gar nicht schlimm, dass es einfach 8-mal hin und her geht.
Nee, Daytona waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Runden es Daytona waren, aber das waren, glaube ich, 25 oder irgendwas. Da habe ich schon gedacht, das haben wir es langsam gesehen. Aber nein, im Rennen selber hat man auch so viele andere Sachen zu tun oder auch darauf zu achten, dass ich da jetzt wenig irgendwie im Blick für die Landschaft habe oder für irgendwas anderes. Ich bin mal gespannt, wie die Stimmung dann ist, ob hier Leute am Streckenrand irgendwo stehen. Das weiß ich gerade noch nicht so ganz genau, wie das aufgestellt sein wird, aber ja.
Von der Strength of Field ist es ja das beste Starterinnenfeld jemals. Wie sehr motiviert dich das, in so einem Starterinnenfeld dabei zu sein?
Ich finde es mega cool. Das ist schon ist was Besonderes. Und ja, ich bin einfach mega happy, dass ich eine Wildcard bekommen habe und Teil von dem ganzen Spaß hier sein kann. Und ich mache einfach brutal gerne Rennen gegen die Stärksten der Welt. Also das so WM-Rennen oder eben PTO-Rennen motivieren mich immer mega. Und das sind auch die Rennen, wo ich meine beste Leistung meistens zeigen kann. Und ja, das einfach zu sehen, wie nah komme ich ran, ist einfach ja, ist das, was mich irgendwie antreibt.
Ja. Was hast du dir vorgenommen fürs Rennen?
Ah, ich hab damit gerechnet, dass die Frage kommt und ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, so was antworte ich dir? Ich finde es mega, mega schwierig, weil eben, wie du sagst, es sind, also eigentlich fehlen nur Taylor Nipp und Daniela Rief vorne. Und aber auch, es gibt schon ein paar Starterinnen, wo ich sage, da die kann ich schlagen, aber das sind alles Starterinnen, die haben mich auch schon x-mal geschlagen. Also es ist immer, unterschätzen darf man einfach keinen einzigen und schlussendlich, glaube ich, geht es für mich darum, jeden Platz, den ich weiter vorkomme, wie so einen kleinen Sieg schon zu feiern und immer weiter zu versuchen, Boden gut zu machen bis zur Ziellinie, weil die Abstände können schon auch wieder sehr, sehr eng sein und dann möchte mich ungern irgendwie auf eine Platzierung jetzt festlegen, weil es ist echt schwierig, irgendwie abzuschätzen, wo man schlussendlich landet. Aber ich weiß auch, wenn mir hier ein gutes Rennen gelingt, dann öffnet sich die Tür vielleicht für nochmal eine Wildcard und auch eine Chance, die Serie tatsächlich zu machen, auch ohne Vertrag. Und das wäre, sage ich mal, es wären noch Rennen, die gut in meine Planung reinpassen würden für nach Nizza.
Ja, ich frage mal ganz vorsichtig nach, Top 10, wäre das ein Ziel?
Das wäre ein Ziel, ja.
Sehr schön. Du warst ja schon im vergangenen Jahr auch bei den Rennen der PTO-Tour am Start auf Ibiza, in Milwaukee und in Singapur. Hat ein Start bei den T100 jetzt mittlerweile einen höheren Stellenwert als noch bei der PTO-Tour im vergangenen Jahr?
Ich glaube schon, weil es einfach nur 20 Athletinnen sind. Ich hätte gern, dass es 30 wären tatsächlich. Ich fände das ein bisschen spannender. Aber ja, es ist einfach mega schwierig reinzukommen und man sieht jetzt halt auch wieder, also die Warteliste ist lang für Plätze und viele bekommen gar nicht erst die Chance, was natürlich auch irgendwie schade ist. Ich denke da auch zum Beispiel an eine Caro Pole oder eine Lena Meissner, die bestimmt hier auch einfach ein gutes Rennen machen könnten und wahrscheinlich auch die Felder aufmischen könnten. Fände ich es schöner, wenn die Felder ein bisschen größer wären, um auch die Tür für mehr Wildcards zu öffnen nochmal.
In Singapur hattest du ja auch schon eine Wildcard bekommen. Wie läuft das ab, wenn man so von der PTO kontaktiert wird? Hat man dann irgendwie einen gewissen Zeitraum, um sich zu entscheiden oder muss man sofort zu oder absagen?
Also dieses Jahr ist schon ja ein bisschen anders, weil es über World Triathlon läuft und es gibt einfach eine Warteliste, auf die man sich setzen lassen muss oder wo man sich einfach aktiv anmelden muss. Und dann gibt es eben ein Ranking und nach dem Ranking werden Wildcards verteilt oder vergeben und da wird man dann, meistens wird man so 4 Wochen vor dem Rennen nochmal gefragt, hey, hast du immer noch Interesse? Und dann ja, bekommt man eigentlich eine Mail und die bitten natürlich schon, dass man sich möglichst schnell entscheidet, einfach um ja, dem nächsten Fall, im Fall einer Absage irgendwie auch nochmal Zeit geben zu können, sich gut vorzubereiten, weil, ja, wenn ich jetzt überlege, wenn man mir jetzt Bescheid geben würde, dass ich am Samstag starten könnte, das ist halt einfach arg kurzfristig.
Ja.
Also Singapur wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen, sich kurzfristig vorzubereiten. In London geht es wahrscheinlich noch viel besser. Ja. Aber so ungefähr 3 Wochen vor dem Rennen kam dann die Benachrichtigung, dass man reinkommt. Und jetzt für hier haben sie ja noch ein bisschen, haben sie nur einen Teil über das Ranking gemacht bei den Frauen. Und den anderen Teil haben sie über mit einem, das sind glaube ich 4 Personen, die das entscheiden oder die da eine Entscheidung treffen, noch Wildcards an die Lisa Norden, Sophie Cobell und Jess Lehmann vergeben, die eigentlich im Ranking ganz weit unten sind, weil sie keine Punkte haben,
ja.
Aber die ja aufgrund von anderen Umständen eben relevant fürs Rennen sind. Also das, die Möglichkeit gibt es auch, aber das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das über dieses Panel stattgefunden hat.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das mehr der Fall ist dann nach Olympia, wenn ein paar olympische Athleten noch Interesse anmelden, die ja einfach keine drei Rennen gemacht haben und irgendwie in der Weltrangliste weit vorne sind.
Ist das für dich ein faires Prozedere oder würdest du dir wünschen, dass da ausschließlich über die Weltrangliste gegangen wird?
Nein, ich finde es eigentlich fair, dass nicht nur über die Weltrangliste gegangen wird, weil es ist natürlich klar, wenn du PTO-Rennen machst, bekommst du, und wenn nur 20 Athleten, da bekommt man einfach viele Punkte, auch wenn man irgendwie relativ weit am Ende ist. Und dann etabliert man sich einfach auch da vorne und ist dann immer in der Weltrangliste relativ weit oder in der Warteliste relativ weit oben,
ja.
Sodass es ultra schwierig ist für andere, da überhaupt in diese Punktesphären irgendwie vorzurücken. Von dem her finde ich das eigentlich gut, dass es da zwei Wege gibt, sich zu qualifizieren. Wobei ich schon auch sagen, also ich meine, letztes Jahr bin ich super kurzfristig nach Singapur, ich habe mich, glaube ich, 3 Wochen vorher entschieden, das zu machen, habe alles umgebucht mit Lahti und Milwaukee und so weiter, was da auch schon noch anstand. Einfach, weil ich wusste, ich möchte gerne nochmal Punkte sammeln und versuche mich da vorne irgendwie zu etablieren, um auch eine gute Voraussetzung für dieses Jahr zu schaffen. Und
ja. Ich
glaube, wenn man das Ziel hat, bei diesen Rennen mitzumachen, dann muss man so Chancen auch wahrnehmen und auch spontaner sein und kurzfristig reisen, auch wenn man dann vielleicht alleine nur reist, weil der Partner sich so schnell keinen Urlaub nehmen kann. Das ist so, ich meine, die Kaidi, die Estländerin, hat jetzt die 4. Wildcard dieses Jahr und auf der einen Seite ist es vielleicht für manche Leute unfair, auf der anderen Seite ist sie halt noch kurzfristig nach Miami geflogen und hat das Rennen gemacht, ist sie kurzfristig nach Singapur geflogen. Also ich meine, sie ist halt bereit dafür, das so zu machen und das finde ich schon, deshalb finde ich das schon auch okay dann.
Ja, zumal sich ein Finisher eigentlich immer lohnt bei der Anzahl der Punkte, die man da kriegt, weil es einfach ein Platinum-Rennen ist in der Bewertung.
Ja, genau, ja.
Ja. Und danach, nach London, geht es dann für dich direkt in die Nizza-Vorbereitung?
Ich mache dann eine Woche Pause. Ich habe eigentlich wollte ich das nach Rot machen und wir waren eigentlich auch im Wanderurlaub. Ich bin wenig gewandert und habe mich mehr auf die Erholung fokussiert. Mein Mann musste alleine wandern gehen. Aber ja, ich werde jetzt eine Woche ohne Plan trainieren oder mich bewegen. Und dann ja, geht's Richtung Nizza. Ich werde wahrscheinlich viel Zeit im Wallis verbringen, im Trainingslager und dann vielleicht nochmal in Richtung Nizza was machen. Und so lange ist es dann auch nicht mehr. Das geht dann doch auch Schlag auf Schlag. Und dann ist auf einmal September und es steht schon wieder das Tapern angesagt für das nächste Highlight.
Ja, 2 Monate sind es noch, fast genau. Hast du noch ein Vorbereitungsrennen geplant?
Nein, Vorbereitungsrennen mache ich nicht mehr. Nein, also Mitteldistanzen habe ich keine geplant. Ich hatte mal überlegt mit Zell am See, aber ich möchte einfach. Ich habe gemerkt jetzt, wie gut mir das eigentlich tut, irgendwo in einem Ort zu sein und da in einen schönen Rhythmus zu kommen. Und ich mache noch ein Rennen über eine andere Distanz. Das möchte ich aber noch nicht verraten. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich mache jetzt keine Mitteldistanz mehr.
Du hast dir die Strecken ja schon angeguckt in Nizza. Wie findest du die? Erster Eindruck?
Ich finde es wunderschön. Ich muss sie auch vielleicht nochmal abfahren, einfach damit ich nicht im Rennen nur links und rechts gucke und denke, ach, aber alles wunderschön hier, sondern mich mehr aufs Rennen konzentriere. Aber es ist auch wirklich anspruchsvoll. Also ich habe sehr großen Respekt vor der Radstrecke, weil es halt einfach, es geht ewig lang den Berg hoch. Und wenn man oben ist, geht es einfach nicht direkt runter, sondern man ist auf diesem Plateau und wenn man da oben ankommt und die Beine müde sind, dann hat man echt ein bisschen verloren. Und als ich im Februar da war, hatten wir oft auch echt fiesen Wind da oben, sodass ich dann immer enttäuscht war, wenn ich auf meinen Garmin geguckt habe und die Geschwindigkeit einfach nicht arg hoch war. Von dem her ist es, glaube ich, echt eine harte Strecke, aber ich glaube, es wird richtig cool.
Ja, und die Abfahrt für dich machbar?
Ja, also ich mag gerne kurvige Abfahrten. Es ist auch nicht, sie ist nicht so steil, dass man brutal hohe Geschwindigkeiten erreicht. Da kriege ich dann auch immer irgendwie ein bisschen Sorge, aber da traue ich mich nicht so richtig. Aber wenn man die Strecke gut kennt, glaube ich, kann man da sehr flüssig runterfahren. Und 2019 bin ich auch schon bei der 73 WM dort im Start gewesen und die Abfahrt, oder die zweite Abfahrt ist zumindest die gleiche und die habe ich in sehr guter Erinnerung und habe sie mir jetzt auch im Trainingslager ja wirklich gut angeguckt schon. Aber ich muss sie auf jeden Fall auch nochmal fahren. Also es ist doch auch eine Weile her. Aber ich sag mal so, die Kurven, wo ich weiß, da muss ich echt aufpassen, da muss man runterbremsen, die kann ich mich noch erinnern oder weiß, wie die aussehen.
Sehr gut. Wie ist es für dich dann nach so einem bergigen Radfahren so flach zu laufen? Kommt dir das entgegen oder würdest du dir da auch lieber ein bisschen mehr Profil wünschen?
Also ich mag es eigentlich, wenn es ein bisschen Profil hat beim Laufen, einfach weil es den Schritt mal wechselt. Also ich bin überhaupt keine gute Bergläuferin. Also ich bin super langsam berghoch. Ich kann einigermaßen gut bergab laufen, aber berghoch bin ich echt nicht schnell. Aber dass man den Schritt mal wechseln kann, ist, glaube ich, beim Marathon manchmal echt ja, hilfreich, dass man auch keine Krämpfe oder irgendwas bekommt. Davor habe ich schon auch Respekt, dass man einfach 42 Kilometer lang nur flach läuft. Wobei, muss man nochmal angucken. Ich glaube, es gibt so eine leichte Bodenwelle irgendwann mal an der Promenade, aber die ist nur so ganz, ganz wenig. Ja, muss man auch im Training einfach üben, dass man die langen Läufe nicht unbedingt kopiert macht, sondern mehr in der Fläche macht, um sich da einfach gut vorzubereiten.
Dann ist es deine erste Ironman WM-Teilnahme. Wie sehr freust du dich jetzt schon?
Ich freue mich riesig. Das ist ja ist nochmal was ganz Besonderes. Rot-Weiß war natürlich auch super gut besetzt, aber natürlich nicht ganz so dicht wie jetzt Nizza und ohne großen Druck am Start stehen, sondern einfach mal auch gucken, wie das ist, in so einem dichten und großen Feld zu sein. Da bin ich ja sehr gespannt, wie sich das dann auch auf die Renndynamik auswirkt.
Warst du 2022 nach Cozumel vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass es da mit der Quali noch nicht geklappt hat, oder konntest du das ganz gut verarbeiten?
Also ich war nicht enttäuscht über das Ergebnis, wenn ich ehrlich bin. Ich war nur enttäuscht, dass es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil ich bin jemand, also mir muss es vom Grundsatz her irgendwie Spaß machen. Es gibt immer Trainingseinheiten oder auch Wettkämpfe, die mal weniger Spaß machen und da kann man auch nicht immer sagen, also heute macht es mir keinen Spaß, heute mache ich nichts. Aber wenn mir was vom Grundsatz her keinen Spaß macht, dann fällt es mir mega schwer, mich da auch im Training zu motivieren. Und Cozumel war einfach, von Anfang an habe ich mich nicht gut gefühlt und es war einfach nur ätzend lang. Und damit hatte ich echt ziemlich zu kämpfen danach, weil ich dachte so, naja, wenn mir die Langdistanz keine Freude macht, ich weiß irgendwie auch nicht, wenn die jüngeren Athleten von der olympischen Distanz kommen, dann wird das Schwimmniveau bei der Mitteldistanz einfach immer noch höher und noch schneller. Und ich sehe mich schon eher auf der langen Distanz und da hatte ich dann ein bisschen Sorge, dass wenn mir das gar keinen Spaß macht, was dann überhaupt meine Perspektive ist. Aber ja, Cozumel habe ich wirklich unvorbereitet gemacht. Bin da von der 73 WM hingeflogen. Sie war, glaube ich, 3 Wochen später bei Cozumel. Ich habe noch, weiß nicht, eine lange Radfahrt gemacht mit 3 Stunden oder was, aber das reicht halt einfach nicht. Und es war vielleicht auch ein bisschen mit Ansage. Das geht auch auf meine Kappe. Ich habe meinen Trainer so lange genervt, bis er gesagt hat, ja, dann mach. Am Ende der Saison kann man jetzt auch nicht so viel kaputt machen, sage ich mal. Und im Nachhinein, vielleicht war es gut, weil sonst so konnte ich mich Anfang 23 nochmal ganz auf die Mitteldistanz fokussieren und auch die PTO-Rennen machen. Und ich glaube, hätte ich das Cozumel-Erlebnis nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich eine frühe Langdistanz gemacht und hätte dann keine PTO-Rennen machen können, zum Beispiel.
Jetzt bist du natürlich bisher als Außenstehende oder hast du immer als Außenstehende auf die Ironman WM geguckt. Was macht die Ironman WM so für dich aus mit den Bildern von Hawaii und von Nizza im letzten Jahr?
Ich glaube, es ist einfach der Tag, wo alle oder der Tag, an dem alle ihr Bestes geben wollen und sich ewig lang darauf vorbereiten, wo sie den Fokus setzen im Jahr und sich an dem Tag, wo alle am besten drauf sind, sich mit den Besten zu messen, das ist irgendwie das ist was Besonderes und so von der, ja, von der Stimmung. Ich meine, Hawaii, ich war noch nie in Hawaii, ich weiß nicht, wie es ist vor Ort, aber am Bildschirm sieht es schon auch ziemlich spektakulär aus. Und ich weiß aber auch noch, wie ich mich in Nizza gefühlt habe 2019, wo ich das erste Mal bei der 73 WM am Start war, und das war schon auch total besonders. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es ähnlich ist, jetzt bei der Langdistanz auch. Einfach diese Freude zu haben, an der Startlinie zu stehen, hoffentlich gesund und fit und sich mit den Besten der Welt messen zu können. Ganz ehrlich, das hätte ich vor 6, 7 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Und ja, das ist irgendwie mega schön.
Auch da die Frage, ich weiß, es sind noch 2 Monate, aber hast du schon Ziele definiert?
Also, nee, eigentlich nicht. Also, ich finde, Platzierungsziele sind immer mega schwierig, weil, ganz ehrlich, wir wissen heute nicht, wer dort überhaupt in der Startlinie steht. Ich finde es trotzdem manchmal wichtig, irgendwie sich fürs Training so Ziele zu setzen, auch wenn sie dann vielleicht komplett andere Ziele dann werden, weil man dann irgendwie weiß, okay, es sind wirklich alle am Start oder es sind 3 der 4 Favoriten können verletzungsbedingt nicht starten, ja, zum Beispiel. Ändert sich das natürlich wieder, aber so mein großes Ziel ist es nicht nur für das Rennen, sondern einfach für meine Triathlon-Karriere allgemein konkurrenzfähig zu sein, um im Kampf ums Podium ein Wörtchen mitzureden. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon in Nizza der Fall sein wird, aber das ist das, was mich im Training auch antreibt, weiter Gas zu geben.
Dann ist Ende des Jahres ja noch sehr spät die Ironman 73 WM. Du warst bei den vergangenen 73 WMs immer am Start. Ist Taupo auch noch eine Option für dich so spät im Jahr oder wäre das einfach zu lang?
Ganz ehrlich, ich bin mir mega unsicher. Ich hätte auf der einen Seite wirklich Lust und ich glaube, dass eine Reise nach Neuseeland auch ja ziemlich schön ist und es ist ein Flecken der Erde, wo ich noch nie war, dass man auch sehr gut mit Urlaub noch verbinden könnte. Aber wir müssen, glaube ich, auch jetzt mal abwarten, wie viel Energie ich überhaupt noch habe nach Nizza, wie viel, also wie mein, was mein Körper sagt, aber auch was mein Kopf sagt. Ich finde, es ist schon so ein, über so eine lange Zeit den Fokus aufrechtzuerhalten, ist echt auch anstrengend. Und gleichzeitig, wenn man halt im Dezember nochmal in Topform sein möchte, dann kann man auch relativ spät erst ins nächste Jahr wieder einsteigen, weil ich weiß, dass ich irgendwann muss ich Pause machen und einfach, also gar nicht mal nur für die Beine oder die Arme, sondern mal nicht irgendwie immer drauf zu gucken, dass man früh ins Bett geht, dass man genug Schlaf kriegt, genug isst und einfach auch viele andere Sachen verzichtet. Das finde ich schön, mal irgendwann mal eine Pause zu haben und einfach auch mal irgendwie Uni-Freundinnen besuchen gehen zu können, ja, am Wochenende, ohne zu gucken, wann das Schwimmbad geöffnet hat. Also das ist dann immer eigentlich, oder ist mir auch wichtig. Und deshalb mal gucken, was die Energielevels noch sagen nach Nizza oder auch, wie es mit der T100 weitergeht. Aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall mega schön, die Option zu haben. Man weiß nie, was in der Saison passiert, ob man doch irgendwo stürzt. Es geht manchmal doch schneller, als man denkt. Und die Möglichkeit zu haben, nochmal ein sehr, sehr schönes und gutes Rennen zu haben am Ende vom Jahr, war für die ganze Saison so ein bisschen eine Erleichterung. Mhm.
Jetzt steht natürlich erstmal die London T100 an. Wie sehen die nächsten Tage noch für dich aus? Was hast du noch geplant?
Ich habe eigentlich nur noch relativ wenig Training. Nur so kurze Einheiten mit ein paar Spitzen. Viel einfach auch noch ausruhen und viel essen tatsächlich. Wir haben dann auch Briefing am Donnerstag und die Schwimmstreckenbesichtigung am Freitag. Und dann ist auch schon Samstag, also nicht mehr viel, aber noch so viel, dass man sich gut beschäftigt weiß.
Anna, ich wünsche dir viel Erfolg fürs Rennen. Danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Bin gespannt und freue mich auf die nächsten Podcasts mit euch.
Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.